Damit darf ich mich auch gleich bedanken und darf gleich weiter zum Star des Abends überleiten.
Ja.
Untersmeier hat jahrzehntelange Erfahrung in der Allergieforschung. Unter anderem haben wir uns auch dort kennengelernt am Institut für klinische Chemie und Labormedizin im AKH. Und sie ist am Institut für Pathophysiologie für die Allergie zuständig. Sie ist auch niedergelassene Immunologin und teilt ihr Leben ein bisschen zwei. Einerseits in Long-Covid und andererseits in Allergie. Stimmt das so?
Genau. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, lieber Georg. Danke für die Einladung und danke an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie heute den Weg hierher ins Billroth-Haus gefunden haben, in das wunderschöne Ambiente, um ein bisschen mehr über die moderne Allergiediagnostik zu hören. Und ich weiß schon, ich bin natürlich jetzt also quasi hier in meiner Doppelrolle. Einerseits bin ich niedergelassen tätig, also ich werde Ihnen natürlich auch Fälle aus der eigenen Ordination bringen, aber ich bin auch wirklich in der Forschung, in der Allergieforschung tätig und beschäftige mich dort auch sehr mit den einzelnen Molekülen und was die Moleküle bedeuten. Und das möchte ich Ihnen natürlich mitgeben. Also quasi, ich denke schon, dass ich hier ein bisschen einen Hut auch aufhabe von der Medizinischen Universität Wien. Möchte natürlich zu Beginn auch meine möglichen Interessenskonflikte deklarieren. Meine Arbeitsgruppe kooperiert natürlich mit der pharmazeutischen Industrie, auch in dem Bereich der Allergie oder hauptsächlich im Bereich der Allergie, weil es hier einfach immer noch ein großer Forschungsbedarf da ist. Was werden wir heute besprechen? Ich werde Sie versuchen abzuholen, ganz basal, was ist eine Allergie? Ich denke mal, das ist immer ganz wichtig. Dann geht es um die Allergiediagnostik, auch die ersten Schritte, da sind wir noch weit weg von der modernen Allergiediagnostik. Dann geht es in Richtung spezifisches IgE. Der Georg hat ja schon wunderbar auch ein bisschen angeteasert in diese Richtung. Ich werde Ihnen Fallbeispiele aus der eigenen Ordination bringen. Ich möchte Ihnen dann quasi moderner und auch in den Leitlinien trotzdem verankert den basophilen Aktivierungstest näher bringen. Da werde ich Ihnen auch ein Fallbeispiel von Allergy Care näher bringen. Und ich möchte aber zum Schluss auch darauf eingehen, wie wichtig trotzdem in der Allergiediagnostik auch die Provokationstestungen sind und werde da auf ein Fallbeispiel von einem Kollegen von der Universitätsklinik St. Pölten zurückgreifen. Viel von dem, was ich Ihnen bringen werde, und bitte entschuldigen Sie, ich bin nun mal sehr auf die Nahrungsmittelallergie spezialisiert in meiner klinischen Tätigkeit, betrifft die Nahrungsmittelallergie. Und gerade die Moleküle sind in der Nahrungsmittelallergiediagnostik ganz wichtig. Und ich hatte auch die Ehre, bei der Entstehung der EAKI-Guidelines mitwirken zu dürfen, wo so vor allem um die Diagnostik, jetzt die letztens herausgekommene, auch die Therapie der Nahrungsmittelallergie gegangen ist und wo wir uns ganz genau die verfügbare wissenschaftliche Literatur angeschaut haben und dann quasi auch entsprechende Empfehlungen abgegeben haben, an was man sich eigentlich halten sollte, eben auch, wenn man die Diagnostik durchführt. Und auch hier quasi möchte ich dann, gerade wenn es um die Moleküle geht, ganz wichtige Ressourcen auch aus unserer europäischen Gesellschaft bringen, weil dieser molekulare Allergologie-Users-Guide ist wirklich etwas ganz Tolles. Also wenn Sie Mitglied in unserer europäischen Gesellschaft sind, dann können Sie den auch einfach herunterladen aus dem Internet, weil hier wirklich ganz viel Wissen über die Moleküle zusammengefasst worden sind und weil er erst vor kurzem abgedatet wurde, also quasi ganz, das ganz neueste Wissen auch verfügbar ist. Wenn man über Allergien spricht, Sie haben ja schon gehört, die IgE-vermittelten Allergien, und um das wird es heute gehen, sind natürlich, ist es ganz wichtig, dass das Immunsystem eine Rolle spielt. Ja, man entwickelt Überempfindlichkeiten gegen ungefährliche körperfremde Substanzen. Mastzellen sind mit den IgE-Antikörper bewaffnet und setzen dann die Botenstoffe frei, wie zum Beispiel das Histamin. Man kann sagen, es ist quasi eine Fehlreaktion des Immunsystems. Ganz wichtig ist auch, man muss immer bei einer Allergie sich zuerst sensibilisieren, also quasi diese Antikörper gebildet werden und erst bei einem weiteren Kontakt kommt es dann zu einer allergischen Reaktion. Aber, Sie haben auch schon gehört, man kann auch IgE-Antikörper haben ohne dass man wirklich eine Allergie hat, also quasi wenn hier wirklich nur eine Sensibilisierung vorliegt. Und ganz entscheidend ist eben diese Interaktion zwischen den Mastzellen und den IgE-Antikörpern, die man ja dann auch versucht in den funktionelleren Tests, wo wir zum Ende hinkommen werden, also quasi im basophilen Aktivierungstest nachzukochen. Und man muss sich immer auch überlegen, welche Auslöser für Allergien gibt es überhaupt. Ja, es gibt die inhalativen Allergien, die Nahrungsmittelallergien, es gibt die Medikamentenallergien und wir haben auch Biene-Wespe-Allergie, also quasi, das hier gibt es viele verschiedene Auslöser, die man natürlich auch in der Anamnese bei den Patienten bedenken muss. Und das bringt mich schon zum allerersten Punkt. Und es gibt keine Allergiediagnostik ohne eine ausreichende, intensive Gesprächsführung mit dem Patienten ohne die Anamnese. Da ist die Leitlinie sehr deutlich. Die Evidenz ist zwar niedrig, es gibt wenig Daten dazu, wenig wissenschaftliche Daten, aber die Empfehlung ist sehr, sehr stark. Weil man hier einfach quasi die Grundlage legt für die gezielte Diagnostik, indem man Familienanamnese abfragt, Vorerkrankungen abfragt, mögliche Auslöser vielleicht näher einschränkt, mit dem man Beschwerdetagebuch führen lässt. Die zeitlichen Zusammenhänge sind auch was ganz was Wichtiges. Wiederholte Reaktionen und auch die Erhebung von verstärkenden Ursachen. Also quasi auch das ist etwas, was mit den Patienten erhoben werden muss. Schon erwähnt ist dieser zeitliche Zusammenhang nicht nur quasi Inhalation oder Genuss eines Nahrungsmittels und quasi die allergische Reaktion, sondern auch Pollenallergie, denken wir eben jetzt, die Pollen, es ist warm, es fliegt natürlich schon wieder viel, denken wir daran, dass im ganzen Jahr man dann Hausstaubmilben ausgesetzt sind, natürlich in der Winterzeit mehr, denken wir an Haustiere, die auch quasi immer im Haushalt wohnen. Also hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die man bedenken muss und wo man mit dem Patienten einfach auch quasi die entsprechenden Fragen stellen muss. Und natürlich muss man dann auch an die Klinik denken. Ja, man muss immer vor Augen halten, was für Beschwerden können die Patienten überhaupt haben, wenn man zum Beispiel an eine inhalative Allergie denkt. Hier kann klassischerweise die Rhinokonjunktivitis auftreten, kann Husten und Asthma auftreten, aber, und gar nicht selten, haben zum Beispiel Gräserpollenpatienten auch durchaus kutane Beschwerden, Urtikaria bei Kontakt mit Gräserallergenen oder auch atopische Dermatitis. Und was auch entscheidend ist, ist, dass die Patienten ein durchaus starkes Krankheitsgefühl haben und auch diese Erschöpftheit quasi bei den Patienten etwas Wichtiges ist, weil einerseits der Schlaf natürlich nicht erholsam ist, gerade in der Pollensaison, aber auch quasi dieses Krankheitsgefühl, diese Entzündung, die im Körper stattfindet, hier natürlich sein Tribut fordert. Bei der Nahrungsmittelallergie muss man stark unterscheiden zwischen lokalen und systemischen Reaktionen. Lokal wäre alles, was entlang der Schluckstraße ist. Also quasi man muss sich überlegen, wo hat man direkten Kontakt, fängt an im Mund, leichten Schwellungen oder die bereits erwähnten oralen Allergiesyndrome, zu dem kommen wir dann eben auch noch näher, wenn es nur leichtes Brennen oder leichte Schwellung im Mundbereich ist. Aber genauso auch die gesamten Gastrointestinaltrakt. Auch Erbrechen, auch Durchfall zählt dazu. Aber gerade bei der Nahrungsmittelallergie kann es eben häufig auch zu systemischen Reaktionen kommen. Und das ist alles, was außerhalb des Magen-Darm-Traktes ist, weil es hier einfach zu einer Verteilung des Allergens im Körper kommt. Und dazu zählt eben auch genauso respiratorische Beschwerden, genauso kutane Beschwerden. Und natürlich, gerade bei der Nahrungsmittelallergie, durchaus auch die Anaphylaxie, also quasi die systemische Reaktion, wo dann auch kardiovaskuläre Beteiligung besteht. Bei der pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie, die ja bei den Erwachsenen die häufigste Nahrungsmittelallergie ist, ist sicher das orale Allergiesyndrom das Entscheidende. Das wird beschrieben als Pruritus oder mildes Ödem in der Mundhöhle. Zunge kann leicht anschwellen, Lippen können leicht anschwellen. Ganz, ganz selten geht es Entschuldigung, über die Mundhöhle hinaus. Und selten ist es auch mit Augenjucken oder Augentränen oder mit Rinnen der Nase verbunden. Aber es kann durchaus auch quasi mehr sein bei den Patienten. Und Da werden wir auch einen Fall dazu hören, quasi auch im Gastrointestinaltrakt, Übelkeit, Erbrechen ein Thema sein. Es kann die Haut betroffen sein, Quadel, Urtikaria, Schwellungen und seltenen Fällen, aber doch meist unter aggravierenden also Ursachen kann es auch zu einer Anaphylaxie, auch bei einer pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie kommen. Und es gibt durchaus auch Hinweise, dass vielleicht diese pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie bei Erwachsenen auch mit einem sogenannten Reizdarm in Verbindung zu bringen wäre. Da ist sicher noch viel Forschung notwendig, aber auch da muss man durchaus auch dran denken, wenn die Patienten das beschreiben. Bei einer Medikamentenallergie ist es natürlich dann immer zu überlegen, wie ist das Medikament in den Körper gekommen, Hautausschläge ganz häufig, Urtikaria, Angioödem, Flaschreaktionen, aber eben auch Magen-Darm, asthmatische Beschwerden oder eben auch wieder die generalisierte Anaphylaxie. Und das Gleiche bei der bei der Insektengiftallergie. Hier ist es wichtig, ganz entscheidend zu unterscheiden zwischen lokalen Reaktionen. Wenn es einfach wirklich lokal im Stich begrenzt ist, hier kann es natürlich auch teilweise zu größeren Schwellungen kommen oder zu systemischen Reaktionen, wo man dann Müllergrad 1 bis 4 unterscheidet. Aber da ist es ganz wichtig, dass man hier wirklich genau abgrenzt, welche Reaktionen die Patienten zeigen. Und das bringt einen natürlich zu gewissen Schlüsselfragen. Ich weiß, das ist sehr klein, sollte auch jetzt nicht gelesen werden, aber es geht darum, beim Patienten zu erfragen, wann quasi ist es das erste Mal aufgetreten, in welcher Saison ist es aufgetreten, hat es auch Behandlung erfordert, das ist auch etwas Wichtiges, welche Quantität wurde gegessen, also quasi ist es nur auf Spuren aufgetreten oder kann es auch ein Mengeneffekt gewesen sein? Wie wiederholbar ist die Reaktion? Auch das ist etwas, was man erfragen muss. Welche Expositionsroute hat es gegeben? Also hier ist wirklich eine Vielzahl von Fragen, die man mit dem Patienten durchgehen sollte, um abzugrenzen. Und darum geht es quasi in dieser Anamnese besonders, um herauszufiltern, welche Reaktionen sind wirklich einer Allergie, einer IgE-mediierten Allergie geschuldet und welche gehen eher in nicht IgE-vermittelte Allergien oder Intoleranzen. Und wenn man quasi diese umfangreiche Anamnese, also viel mit dem Patienten gesprochen hat, erhoben hat, dann geht es zum zweiten Schritt, der Allergiediagnostik. Und das ist entweder der Hauttest oder die IgE-Messung. Und auch in der Leitlinie, die Evidenz hier ist wirklich hoch, also quasi das sollte als nächstes folgen und die Empfehlung ist auch wieder stark. Hauttestung, was macht man? Man bringt quasi Extrakte auf die Haut auf, ritzt durch an die oberste Hautschicht und das Ergebnis ist nach 15 bis 20 Minuten ablesbar. Gerade in der Nahrungsmittelallergie-Diagnostik ist es durchaus eine Herausforderung, weil immer weniger von den Allergiediagnostikern diesen Extrakten zur Verfügung stehen und damit für die Testung am Patient zur Verfügung stehen und deswegen eben auch quasi der Hinweis, dass man hier wirklich frische Lebensmittel auch verwenden kann, wenn der Extrakt nicht verfügbar ist. Und dann ist man eigentlich schon bei den IgE-Antikörpern. Man weiß, IgE-Antikörper sind es gibt Gesamt-IgE-Antikörper, es gibt spezifische IgE-Antikörper, da muss man ganz klar unterscheiden. Warum? Weil Gesamt-IgE-Antikörper nicht nur bei Allergien erhöht sein können. Natürlich denkt man im Ersten daran, quasi wenn man hier erhöhte Gesamt-IgE-Spiegel sieht, an atopische Erkrankungen, fragt sich dann, soll man jetzt eine Allergieabklärung machen? Ja, nein. Aber man muss auch genauso an Parasiteninfektionen denken, man muss genau auch an nicht-parasitäre Infektionen denken, aber auch entzündliche Erkrankungen und auch in seltenen Fällen Neoplasien oder auch sogar primäre Immundefizienten können mit erhöhten Gesamt-IgE-Spiegel einhergehen. Also das heißt, mein Appell an Sie, bitte nur, also quasi nicht immer nur an die Allergie denken, wenn die Gesamt-IgE-Werte erhöht sind. Allerdings muss man sagen, ist ja bei der Allergiediagnostik das allergenspezifische IgE relevant. Und hier kommen wir schon quasi in dieses Spannungsfeld, Singleplex, also Einzelallergene, Multiplex, verschiedene Allergene auf einer Trägersubstanz aufgebracht, verschiedenste Systeme, wie man es nachweisen kann, Fluoreszenz markiert, Chemilumineszenz markiert, das Allergen oder quasi das, was man nachweisen möchte mit den IgE-Antikörpern, ist in der Lösung oder ist auf einer Trägersubstanz. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass man dass der Antikörper, den man zugibt, die Patientenprobe, das Patientenserum, ein Antigen erkennt und dass man diese Bindung zwischen Antikörper und Antigen in einer Art und Weise nachweist und quasi quantifizieren kann. Und natürlich muss man auch unterscheiden, quasi womit man testet. Wir haben vorher schon gesagt, quasi die Allergensource, also quasi die Allergenquelle, das kann vom Hundehaar, vom Hundespeichel über verschiedenste Früchte, über Pollenextrakt oder Pollen gehen, über Gifte, wie eben bei Biene-Wespe oder wenn man jetzt denkt an die Hausstaubmilben. Und daraus kann man Extrakt machen. Und in der Theorie ist es natürlich so, dass im Extrakt dann eigentlich alle Allergene drinnen sein sollten. Das ist aber nur in der Theorie so, weil dadurch, alleine durch die Extraktherstellung, man natürlich nur die Allergene oder hauptsächlich die Allergene haben, die quasi in dieser wässrigen Lösung dann überhaupt vorhanden sind. Und was auch wichtig sein, was man auch bedenken muss, quasi in diesem Konzept, im Allergenextrakt wäre ja alles drinnen, ist, dass natürlich auch dieses Allergen, das man dann quasi da extrahiert, eine gewisse Stabilität haben muss, um dann überhaupt in diesen Extrakten zu bleiben. Bei den Allergenmolekülen, also bei den Einzelallergenen, da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, dass man hier quasi ganz genau durch Proteinaufreinigung oder auch durch Proteinherstellung im Reagenzglas wirklich ganz genau weiß, wie viel Molekül und welches Molekül wirklich vorhanden ist. Und man muss sich auch in der Diagnostik oder in der Behandlung der Patienten immer überlegen, was haben denn diese Allergene überhaupt für Charakteristika? Welche Auswirkungen haben sie denn quasi, wenn man sie dann nachweist? Und so beispielsweise bei Nahrungsmittelallergene weiß man, es sind Glykoproteine, also Zuckerstrukturen an der Oberfläche der Proteinketten. Sie sind relativ klein, müssen natürlich auch durch die Epithelien durch, das trifft überhaupt auf Allergene zu. Auch hier wieder die Löslichkeit, das ist generell bei vielen Allergenen ein wichtiger Charakter, weil natürlich an der Schleimhaut, sie treffen an der Schleimhaut auf und müssen hier auch im Schleim löslich sein. Dann wieder die Häufigkeit und gerade bei Nahrungsmitteln immer auch diese Überlegung, wie schaut es dann aus mit der Stabilität gegenüber der Erhitzung, also quasi gegen der Verarbeitung und wie schaut es aus mit der Stabilität gegenüber Säure und auch Enzymen, die ja in unserem Magen-Darm-Trakt vorhanden sind. Und das weist dann schon darauf hin, wie wichtig sind dann die Allergene überhaupt, ja? Weil wenn sie relativ stabil sind, auch in der Verarbeitung nicht abgebaut werden, dann führen die natürlich leichter zu einer oralen Sensibilisierung als jene, die relativ schnell abgebaut werden, die dann eben hauptsächlich über die Kreuzreaktionen quasi nach einer Pollensensibilisierung zu einer IgE-Reaktion führen, also quasi hier eher die inhalative Sensibilisierung relevant. Und das bringt mich jetzt schon zu den Chip-Diagnostik-Möglichkeiten, die verfügbar sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einerseits einen Chip, der rein auf Allergenmolekülen basiert und einen Chip, der auf Allergenmolekülen und auf Allergenextrakten, also quasi wo beides vorhanden ist. Wir haben uns in einer Studie mal diese beiden unterschiedlichen Testmöglichkeiten angeschaut, weil wir gesagt haben, was ist jetzt der Unterschied? Wie relevant ist das auch für die Patienten? Und haben quasi die IgE-Reaktivität verglichen mit der Hauttestreaktion und mit den klinischen Symptomen und haben hier gesehen, dass die Sensitivität und die Spezifität, das ist ja etwas ganz Wichtiges, und ich glaube, Georg, du wirst mir da zustimmen, gerade in der Labormedizin vergleichbar ist. Und was auch für uns noch wichtig war, war, dass die Korrelation zwischen den klinischen Symptomen und gewissen Molekülen, Markermolekülen, was sicher hier auch geschuldet ist. Wir hatten einfach eine adulte Patientenkohorte, die wir hier analysiert haben und auf Nahrungsmittelallergie getestet. Also wir halten MALDI 1 und GLUM 4, also quasi hier deutliche Korrelationen und CORA 1, also Haselnussallergen auch im Alex-Test. Und damit kann man natürlich relativ gut den Patienten spezifische Sensibilisierungsprofile geben und damit natürlich dann auch personalisierte Empfehlungen abgeben. Und das bringt mich schon quasi zu den Fallbeispielen. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt genug Theorie und Hintergrund mitgegeben, dass Sie die Fallbeispiele dann entsprechend auch einordnen können. Die erste Patientin, die ich Ihnen vorstellen möchte, war eine 22-jährige Patientin mit einer bekannten Erdnussanaphylaxie. Also das war bekannt. Sie hat auch orale Allergiesyndrome bei Haselnüssen und Mandeln gehabt. Und die Frage, mit der sie gekommen ist, wie schaut es denn aus mit den Walnüssen? Kann ich die Walnüsse essen? Bei der Patientin war auch Rhinokonjunktivitis Mai bis Juni bei Pollenflug in der Anamnese zu erheben. Wir haben dann eine Hauttestungen gemacht, es hat sich die positive Reaktion auf Erdnuss, Walnuss und Soja gezeigt, negative Reaktion auf Haselnuss und Mandel. Spannend, ja, weil das orale Allergiesyndrom hat sie berichtet, positive Reaktion auf Wiesenlischgras und auf Hausstaubmilbenallergene. Dann haben wir die molekulare Testung gemacht. Die Patientin, eine klassische Gräserpollenallergikerin, hohe IgE-Reaktionen gegen wirklich wichtige Moleküle in der Gräserpollenallergie. Wir haben eben auch diese Hausstaubmilbensensibilisierung oder die Hausstaubmilbenallergie, obwohl sie die gar nicht in der Anamnese angegeben hat, verifizieren können. Die hat sie schon gehabt, also quasi sie hat es einfach nur nicht berichtet in der Anamnese. Und dann auch diese klassische Reaktion, die man nachweisen kann, wenn es hier wirklich zu schweren allergischen Reaktionen gegen Erdnuss kommt, ARAH1, ARAH2 vor allem und auch ARAH6. Was muss man bei der Erdnussallergie bedenken? Die Erdnussallergie ist gerade im Kindesalter die häufigste Lebensmittelallergie weltweit und da vor allem der angloamerikanische Raum ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass diese Allergie persistiert. Also wenn Kinder, die Erdnussallergien haben, verlieren es nur ganz selten, wenn es dann ins Erwachsenenalter geht. Im Erwachsenenalter sind es die zweithäufigsten Nahrungsmittelallergien und es gibt wichtige Major-Allergene, also quasi die wirklich hier für diese schweren allergischen Reaktionen Markermoleküle sind, wie eben hauptsächlich ARAH2, aber auch ARAH1 und ARAH6, die quasi diese Kreuzreaktion hat mit dem ARAH2. Wichtig ist auch, dass gerade ARAH2 eben diese anaphylaktischen Reaktionen, da muss man, also quasi, wenn man das nachweist, muss man da wirklich nachdenken darüber. Wichtig ist auch, dass man unterscheidet hier ganz klar, es gibt auch ein Molekül, das mit einer Birkenpollenallergie in Verbindung zu bringen ist, das ARAH6, das ist ein PA10-Molekül, da gibt es nur lokale Reaktionen, also da braucht man sich keine Gedanken machen, wohingegen wieder das ARAH9, als nicht spezifisches Lipid-Transfer-Protein durchaus auch mit schwereren Reaktionen einhergehen kann, aber das nicht so eindeutig ist wie die 2S-Albumine bzw. die 7S- und 11S-Globuline. Was haben wir aber bei der Patientin noch nachweisen können? Wir haben hier gesehen, dass auch 2S-Albumin im Buchweizen nachweisbar war. Es war auch eine Reaktion auf die Pekanuss feststellbar und es war auch eine Reaktion gegen 2S-Albumine in Haselnuss und Walnuss und auch gegen 7S-Globulin in der Walnuss feststellbar. Jetzt bei der Nussallergie ist es jetzt ein bisschen anders, also quasi es ist nicht so häufig wie die Erdnussallergie, aber durchaus auch sehr relevant, weil immerhin über 1% der europäischen Bevölkerung eine Nussallergie hat, Kinder genauso wie Erwachsene. Und hier vor allem das 2S-Albumin ein wichtiges Major-Allergen ist, quasi ein Marker für diese Sensibilisierung, auch ein Indikator für schwere Reaktionen und auch ein 7S-Globulin quasi wirklich hier schwere allergische Reaktionen auslösen kann. Das heißt, bei dieser Patientin einfach die Gefahr doch der schweren Reaktion. Also ich habe mich dann auch ohne Provokation dafür entschieden, ihr abzuraten, Walnüsse zu konsumieren. Wichtig ist, dass man quasi überlegt, überhaupt, welche Speicherproteine sind hier überhaupt relevant. Ja? Und da gibt es verschiedene, wie soll man sagen, Strukturen, die erkannt werden. Einerseits auf den 2S-Albuminen sind es so exponierte Schleifen, die sehr variabel sein können, wodurch die Kreuzreaktion zwischen den 2S-Albuminen, zwischen den verschiedenen Allergenen, durchaus geringer ist, als man erwarten würde. Man kennt Kreuzreaktionen über diese 2S-Albumine zwischen Erdnuss und Lupinen, Mandel und Paranuss. Wenig Kreuzreaktion gibt es zwischen Erdnuss, Haselnuss bzw. Cashewnuss. Und quasi diese, erinnern Sie sich, bei der Patientin diese Kreuzreaktion oder dieser Nachweis von Haselnuss und Walnuss, hier gibt es sehr wohl Kreuzreaktionen. Was man natürlich auch in der Beratung der Patienten dann berücksichtigen muss, ist es wirklich hier eine Sensibilisierung oder einfach eine Kreuzreaktion und was ist die Relevanz dieser Kreuzreaktion. Wichtig ist auch, und merken Sie sich das vielleicht für einen späteren Fall, dass es auch Kreuzreaktionen gibt über diese 2S-Albumine zwischen Pistazien und Cashewnüssen. Bei den 7S-Globulinen gibt es weniger Studien bezüglich der Kreuzreaktionen. Man weiß, dass Erdnuss und Lupine also quasi hier Kreuzreaktionen zeigen. Bei den 11S-Globulinen gibt es wieder starke Kreuzreaktionen zwischen Erdnüssen und Nüssen, Sesam, Mohn und Haselnuss. Also Sie sehen schon, es ist durchaus komplex. Ja, wenn man so eine molekulare Diagnostik für sich hat, was heißt das, was kann jetzt durch Kreuzreaktionen ausgelöst sein und was heißt das jetzt bezüglich klinischer Relevanz. Und auch das ist quasi in diesem molekularen User's Guide durchaus gut zusammengefasst. Und hier gibt es auch quasi Abbildungen, wo man das noch einmal nachlesen kann und wo man hier quasi eindeutige Kreuzreaktionen, wie eben erwähnt, zwischen Erdnuss und Lupine, aber auch zwischen Erbsen nachweisen kann und nur geringere Kreuzreaktionen zwischen anderen Baumnüssen und Samen. Der zweite Fall, den ich Ihnen präsentieren möchte, war ein 8-jähriger Patient, gastrointestinalen Beschwerden, deswegen ist er zu mir gekommen. Milchallergie ist seit der frühesten Kindheit bekannt und ernährt sich komplett kuhmilchfrei. Hauttestungen haben wir auf Wunsch der Eltern nicht durchgeführt und es war die Frage an mich, besteht die Milchallergie noch? Wir haben dann eben wieder eine Multiplex-Testung gemacht, die quasi Milchallergene waren komplett negativ. Natürlich quasi hat der Patient lange Zeit keine Milch zu sich genommen, also quasi hier kann es einerseits zu einem Abfall gekommen sein oder er kann quasi diese Sensibilisierung eben auch verloren haben. Aber was vor allem aufgefallen ist und was sich aus der Anamnese ja überhaupt nicht ergeben hat, war diese Reaktion auf Cashewnuss und auf Pistazie. Und wie ich den Befund gesehen habe, vor der Befundbesprechung, habe ich mir gedacht, aha, spannend, wie erkläre ich das jetzt den Eltern, weil die natürlich dann, was heißt das? Aber dann, wie der Zufall so will, sind die Eltern mit dem kleinen Patienten zu mir hereingekommen und haben gesagt, also jetzt hat sich eine neue Allergie ergeben, weil er genau am Wochenende davor auf einer Party Cashewnüsse gegessen hatte, im Schwall erbrochen hat innerhalb kürzester Zeit, also quasi hier eine deutliche Reaktion gehabt hat und natürlich quasi das dann im Befund, der schon vorgelegen ist, gut nachvollziehbar war und natürlich mit dem Wissen, dass Cashew und Pistazie eben diese starke Kreuzreaktion gehabt hat, habe ich den Eltern und dem Patienten quasi angeraten, auch die Pistazien zu vermeiden. Was sich auch gezeigt hat, war diese starke Reaktivität gegen Sonnenblumenkernen. Es ist keine Reaktion bei den Patienten bekannt gewesen. Es ist quasi jetzt nicht ohne Provokation nicht nachvollziehbar, ob das wirklich Relevanz hat. Man weiß allerdings, dass quasi auch in den Sonnenblumen 2S-Albumine zu finden sind, aber es gibt keinerlei Daten bezüglich Kreuzreaktionen. Der dritte Fall, den ich Ihnen präsentieren möchte, war ein männlicher Patient. Wieder die Frage Nahrungsmittelallergie. Er war bezüglich Nahrungsmittelallergie nicht abgeklärt. Der hat aber bei Konsum von Geflügel und Fisch Angioödem im Hals und Lippenschwellungen gehabt. Bei Hausstaubmilbe, das war bekannt, dass eine Allergie vorliegt. Wir haben eine Hauttestung zuerst gemacht, haben eine positive Reaktion auf Hühnerfleisch, Buttenfleisch, Garnele, Kabeljau und Thunfisch gehabt, haben auch eine positive Reaktion auf Birke, Erle, Esche, Hasel, Wiesenlischgras und Hausstaubmilbenallergene gesehen. Und dann haben wir, und ich zeige Ihnen jetzt nur die Nahrungsmittelallergietestung, hier durchaus ein interessantes Ergebnis gehabt, ein sehr breites Ergebnis. Verschiedenste Allergene erkannt, quasi die in Meeresfrüchten und auch im Fisch besonders relevant sind. Fisch muss man immer an das Parvalbumin denken. Das Parvalbumin ist bezüglich bestimmten Fischsorten sehr kreuzreaktiv. Also quasi, das sieht man eben auch hier, diese Kreuzreaktionen gegen das Parvalbumin in den verschiedensten getesteten Fischsorten eben auch zu finden. Aber er hat eben auch eine deutliche Reaktion gegen Tropomyosin gehabt und auch eine deutliche Reaktion gegen Arginin-Kinase, also quasi im Shrimps, gezeigt. Und was man bei ihm auch gesehen hat, war diese Myosin-Leichtkette, die eben auch quasi in der Shrimps-Diagnostik deutlich positiv war. Und das bringt mich nun zum Hühnerfleisch, wo eben auch Myosin-Leichtketten beschrieben sind. Ich kann Ihnen nicht abschließend sagen, ob das wirklich der Auslöser ist, weil hier teilweise nur Extrakte getestet wurden, aber hier quasi diese mögliche Kreuzreaktion, die mögliche Entstehung der Reaktion eben auch auf die verschiedenen Fleischsorten als Auslöser zu diskutieren. Er hat auch eine ganz leichte Reaktion gehabt auf ARAH6, also quasi nur ARAH6. Das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ohne ein klinisches Korrelat zu vernachlässigen. Bei der Shrimpsallergie ist wieder zu bedenken, weltweit ist die Shrimpsallergie wirklich relevant. Ja, 20% der Weltbevölkerung ist davon betroffen. Wenn eine Shrimpsallergie besteht, ist es so, dass diese meist lebenslang bleibt und dass man hier vor allem das Tropomyosin als Hauptallergen bedenken muss, das relativ stabil ist, gegenüber Hitze, aber auch gegenüber Verdauung. Und was man auch bedenken muss und was bei den Patienten relevant war, dass es hier zu Kreuzreaktionen kommt zwischen Shrimpsallergen und auch Bestandteilen der Hausstaubmilbe, das Serpit 10. Das heißt, hier auch Hausstaubmilbenallergiker Reaktionen auf Penem 1 haben können. Es gibt dann eben noch andere nicht so wichtige Allergene, die teilweise auch mit leichteren Reaktionen, die ja beim Patienten nicht gegeben waren, zu finden sind. Und eben hier auch diese Myosin-Leichtkette, die eben diese hohe Kreuzreaktion hat. Und auch wieder hier zusammengefasst in dem molekularen User's Guide, quasi diese Kreuzreaktionen zwischen teilweise inhalativen Allergenen oder auch Hausstaubmilben oder Schaben und auch Nahrungsmittel, also quasi hier dieser Zusammenhang, der hier deutlich visualisiert ist. Ein nächster Fall, wieder Frage Nahrungsmittelallergie, eine 29-jährige Patientin, die gekommen ist mit der Aussage, sie weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was sie essen kann. Sie hat verschiedenste Reaktionen auf Milch, Mais, Nüssen. Sie hat schon als Kind eine Allergie gehabt gegen Milch und Soja, die allerdings nie abgeklärt wurde. Also quasi es wurde nie eine Allergiediagnostik durchgeführt. Und es besteht auch eine Intoleranz, was natürlich die Abklärung nicht leichter macht, weil hier quasi ähnliche Symptome vorhanden sind und man hier wieder ganz genau die Anamnese bemühen muss. Wir haben auch bei dieser Patientin dann eben eine Chip-Diagnostik durchgeführt. Und was durchaus spannend war bei dieser Patientin, dass sie zwar niedrig-tittrig, aber doch hier deutliche Reaktionen gegen die verschiedensten unspezifischen Lipid-Transfer-Proteine gehabt hat. Einerseits in inhalativen Allergenen, aber auch in Nahrungsmittelallergenen, wogegen sie eben auch Reaktionen berichtet hat, wie beispielsweise Mais. Sie hat auch eine 11S-Globulin-Reaktion gegen Sojabohne gehabt, also quasi diese Soja-Reaktion, die sie schon seit Kindheit berichtet hat, durchaus relevant und auch gegen Sesam. Was macht man jetzt bei dieser Patientin? Man geht ganz genau in die Anamnese, erhebt natürlich, wogegen die Reaktionen wirklich waren. Ich habe dann auch hier ihr angeraten, gerade die Auslöser und nur die Auslöser zu meiden, weil hier quasi wirklich die Patientin verunsichert war und mit dieser Meidung ist es ihr eigentlich sehr gut gegangen, weil sie eben mehr Information hatte. Was ist bezüglich dieser unspezifischen Lipid-Transfer-Proteine zu bedenken? Die Lipid-Transfer-Proteine sind hochkreuzreaktiv, sind in Baumpollen, in Unkrautpollen, in Früchten, in Gemüsen und Nüssen und auch in Latex zu finden und sind vor allem im mediterranen Raum, in Italien, in Spanien, auch für schwere Reaktionen gegen Nahrungsmittel verantwortlich. Und das Spannende war, dass diese Patientin eben auch aus dem mediterranen Raum gekommen ist. Was auch wichtig ist und womit man dem Patienten auch natürlich einen gewissen Rat geben kann, diese nicht spezifischen Lipid-Transfer-Proteine sind vor allem in der Haut von Früchten zu finden. Was es nicht ist, quasi das Erhitzen, wie bei manchen anderen Allergenen, bringt keine quasi Abbaumöglichkeit. Sie sind relativ stabil gegenüber Hitze und Verdauung. Und diese Kreuzreaktionen, die ich Ihnen erzählt habe und berichtet habe, ist aufgrund dieser Ähnlichkeit der Oberflächenstrukturen, aber auch natürlich der Ähnlichkeiten in der Aminosäuresequenz. Und man erkennt schon hier, dass hier wirklich große Ähnlichkeiten vorhanden sind. Dann der nächste Fall ist etwas, was man klassischerweise in Österreich findet, gerade im Erwachsenenalter, die birkenpollenassoziierte Nahrungsmittelallergie. Ein 35-jähriger Patient, Atemnot Mai, Ende Mai bis Ende Juni, vor allem am Abend, und orales Allergiesyndrom Apfel und Erdnuss, das hat die Anamnese ergeben. Wir haben Hauttestungen gemacht, hat positive Reaktion gegen Birke, Erle, Hasel und Wiesenlischgratz gehabt, und auch positive Reaktion gegen Pfirsich und Haselnuss. Die Testung hat dann typische Reaktion gegen Gräser gezeigt und dann auch diese typische Reaktion gegen die kreuzreaktiven Allergene von Birke, Erle, Haselpollen und auch Buche, die man häufig bei diesen Birkenpollenallergikern findet. Und auch diese Kreuzreaktion dann im Lebensmittel, dem Apfel und auch hier in der Haselnuss zu finden. Das heißt, hier diese klassische Birkenpollen-assoziierte Nahrungsmittelallergie, die häufig eben mit oralen Allergiesyndrom einhergeht. Wie häufig ist das? Nun, bedenken wir, dass über 70% der Birkenpollenallergiker von dieser birkenpollenassoziierten Nahrungsmittelallergie betroffen ist. Und damit ist es mit Abstand die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Jugendlichen und Erwachsenen in Mitteleuropa. Natürlich ist es von der Intensität her stärker oft in der Pollensaison, also quasi hier ist den Patienten häufiger anzuraten, diese Auslöser dann auch zu meiden, aber es tritt die Reaktion auch ganzjährig auf und geht mit einer ausgesprochenen Reduktion der Lebensqualität einher. Die häufigsten Auslöser für diese birkenpollenassoziierte Nahrungsmittelallergie ist Apfel, Haselnuss, Pfirsich und Kiwi. Und das sind eben Kreuzreaktionen gegen diese PA10-Moleküle, die von den Pflanzen gebildet werden. Das Gute ist, und das kann man immer dem Patienten mitgeben, erhitzen. Während der Erhitzung wird das Molekül quasi zerstört und die Patienten können ohne Probleme und ohne Beschwerden den entsprechenden Auslöser konsumieren. Was ist nun die Ähnlichkeit zwischen Birkenpollen und Apfel? Also wenn man sich das anschaut, das ist vielleicht hier die Farbe, aber das ist schon alles. Das ist natürlich genauso wie vorher bei den Lipidtransferproteinen wieder diese Oberflächenstruktur, die extrem ähnlich ist und die sich auch wieder aus der Ähnlichkeit der Aminosäuresequenz ergibt, die bei den verschiedenen Allergenen zu finden sind. Und das ist quasi, es geht natürlich bedeutend darüber hinaus, also es sind die verschiedensten Auslöser, die hier beschrieben sind, wo es hier kreuzreaktive Allergene gibt. Das heißt, diese sind natürlich nicht alle in der molekularen Chip-Diagnostik dann auch zu testen. Also quasi hier sicher auch mit den Patienten dann noch zu besprechen, ob vielleicht auch auf den Konsum von anderen Früchten, also Steinobst oder Gemüsesorten oder teilweise eben auch auf Gewürzen, wenn es zu einer Reaktion kommt. Als letzten Beispiel aus meiner Ordination möchte ich Ihnen eine nahrungsmittelassoziierte Reaktion mit, also Nahrungsmittelallergie, die assoziiert ist mit einer Gräserpollenallergie, noch berichten, weil es hier eben quasi über diese orale Allergiesyndrom hinausgegangen ist. Der Patient mittleren Alters hat Konjunktivitis und Halskratzen Mai, Juli, leicht auch im Herbst und hat Übelkeit und Erbrechen 15 Minuten nach dem Konsum von Melone, Tomate, Paprika, Avocados, Zitrusfrüchten und Bananen berichtet. Wir haben dann Haut getestet, wir haben positive Reaktion gegen Beifuß, Ragweed, Wiesenlischgras festgestellt und auch positive Reaktion, das war Brick-to-Brick, gegen Gurke, Tomate, Honigmelone, Paprika, Zitrone und Banane. Was haben wir beim Patienten gefunden? Klassische Allergene, quasi eine Gräserpollenallergie, aber auch hier eine Profilinreaktivität. Und das hat sich dann auch gezeigt in weiteren Testungen, diese Profilinreaktivität des Patienten einerseits gegen andere inhalative Allergene, aber auch gegen ein Nahrungsmittelallergen, das verfügbar war in der Melone. Profilin-assoziierte Nahrungsmittelallergie sind wieder kleine Moleküle. Sie haben eine sehr, sehr hohe Sequenzhomologie, also quasi die Aminosäuresequenz ist sehr ähnlich. Das sind teilweise oft wirklich stark entfernt verwandte Organismen, Baumpollen, Graspollen, Unkrautpollen, pflanzliche Nahrungsmittel und eben auch im Latex. Es gibt bis zu 40% Sensibilisierung in der Bevölkerung, deutliches Nord-Süd-Gradient und was auch durchaus spannend ist, was mich natürlich jetzt wieder in der Forschung mehr interessiert, ist, dass es auch zu Veränderungen in der oralen Mucosa gibt bei Profilinallergie. Und aber was man wieder den Patienten mitgeben kann, Profiline werden durch die Hitze, also quasi durch das Verarbeiten und die Verdauung eigentlich abgebaut. Ähnlichkeit wieder in der Oberflächenstruktur, also quasi und damit einfach diese starke Kreuzreaktion gegeben und natürlich diese Übereinstimmung in der Aminosäuresequenz quasi hier relevant und diese Pollen-Food-Syndrom, wo eben quasi diese Reizdarmsymptomatik auch quasi als möglicher Auslöser oder mögliches Symptom beschrieben wurde, war eben vor allem im Zusammenhang mit den Profilinen. Ich möchte aber trotzdem noch einmal zurückkommen zu der Gräserpollenallergie, weil quasi, jetzt habe ich Ihnen viel über die Nahrungsmittelallergie berichtet und quasi was das heißt jetzt für die Behandlung und Betreuung der Patienten, aber molekulare Diagnostik, wie sie nicht mehr wegzudenken ist, denke ich mir, aus der Allergologie, spielt noch eine entscheidende Rolle in einer anderen Situation, wenn es darum geht, wie beraten wir die Patienten bezüglich Allergen-Immuntherapie. Und wir wissen aus großen Kohorten, Geburtsstudien, dass es auch einen Verlauf gibt in der Entwicklung einer Gräserpollenallergie-Entstehung, dass gerade das FLIPI-1 etwas ist, was sehr, sehr häufig zu Beginn der Sensibilisierung teilweise noch vor klinischer Relevanz steht und das dann oft erst quasi, wenn mehrere Allergene dann auch erkannt werden, die Patienten dann die ersten Symptome zeigen. Und natürlich quasi, wenn dann viele Allergene erkannt werden, quasi wenn sich dieser allergische Marsch fortsetzt, oftmals auch quasi die Klinik schon sehr fortgeschritten ist und dann oftmals über die allergische Rhinitis hinausgeht und zusätzliche Therapien benötigt werden. Und quasi gerade diese molekulare Diagnostik und das Nachweisen von der Präsenz von verschiedensten Allergenen, was ja oft bei den Patienten zu finden ist, ja, ist gerade in der Auswahl oder in der Empfehlung bezüglich Allergenimmuntherapie etwas ganz Entscheidendes. Weil ganz, ganz selten ist es so, dass man quasi genau das gleiche Profil hat im Patienten wie das, was man in der Allergenimmuntherapie erwarten würde. Natürlich haben diese Patienten ein wunderbares Ansprechen, quasi, weil es sich einfach eine perfekte Überschneidung gibt. Häufig ist es aber so, dass quasi das Sensibilisierungsprofil quasi eigentlich darüber hinausgeht, dass hier quasi die Immuntherapie gar nicht alles abdeckt oder quasi, dass nur eine Einzelsensibilisierung vorhanden ist und damit sich die Frage natürlich stellt, empfiehlt man diesen Patienten überhaupt dann eine Immuntherapie, dass quasi teilweise Allergene vorhanden sind, die für Immuntherapien oder mit Immuntherapien in den Immuntherapeutikern zu finden sind, aber auch nicht. Und hier muss man wirklich sich überlegen, dass es hier zu unterschiedlichen Effekten kommen kann und dass man natürlich entsprechend die Patienten auch aufklären muss, dass die Immuntherapie nicht unbedingt zu 100% effizient sein könnte, aber dass durchaus auch durch die Immuntherapie es auch zu einem Benefit kommen kann, weil es zu einer Prävention von neuen Sensibilisierungen kommen kann. Man kann natürlich auch eine IgE-Sensibilisierung gegen die eingeführten neuen Moleküle induzieren, also quasi hier, wenn man das Profil vorliegen hat, die Patienten viel gezielter aufklären kann. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die ganz selten ist, muss man auch dazu sagen, dass hier überhaupt keine Überschneidung vorhanden ist. Und damit ist natürlich von einer Immuntherapie abzuraten, weil hier das Risiko für unerwünschte Effekte das größte ist. Und auch bei der Hausstaubmilbenallergie ist das etwas, was man genauso bedenken muss. Ja? Weil hier quasi, wenn man sich anschaut, auch wieder aus relativ großen Kohorten herausgenommen, diese Daten, weil hier das quasi Profil der erkannten Allergene, wo man ja auch viele Hausstaubmilbenallergene kennt, sehr unterschiedlich sein kann. Unterschiedlich stark, unterschiedlich häufig ausgeprägt, auch bei den Patienten. Und wenn man dann überlegt, das sind Daten, die auch von uns, von unserem Institut ausgewertet worden sind, dass teilweise auch in Hausstaubmilbenextrakten ganz unterschiedlich die Allergene zu finden sind, dann stellt sich natürlich auch hier wieder die Frage Bezug auf Diagnostik, also quasi Pricktest, Extrakttestung mit den entsprechenden Extrakten, möglicherweise falsch negative diagnostische Ergebnisse und natürlich auch, wenn es um Extrakte geht für Immuntherapie, die Auswirkungen auf die Immuntherapie, die wir ja vorher schon besprochen haben, also quasi das Profil, ist das gesamte Profil verfügbar oder nicht. Was bringt somit die molekulare Allergiediagnostik? Eine gezielte Beratung der Patienten vor der Allergenimmuntherapie, quasi wenn hier bestimmte Markermoleküle vorhanden sind, erkannt werden, einfach ein größeres Risiko der Asthmaentwicklung, ein größeres Risiko für orales Allergiesyndrom, aber wenn man gerade also an Flüppe 1 denkt, Allergenimmuntherapie, also quasi hier wirklich kann man auswählen Patienten, die besonders relevant sind für die Allergenimmuntherapie. Und man kann natürlich auch quasi überlegen, wann ist der ideale Zeitpunkt sehr akademisch jetzt diese Diskussion, aber trotzdem, wann ist der ideale Zeitpunkt für die Allergenimmuntherapie, weil man einfach weiß, dass sich die Sensibilisierung im allergischen Marsch weiterentwickeln kann und hier von einer Monosensibilisierung zu einer Polysensibilisierung kommen kann, wo natürlich dann auch andere Allergene erkannt werden oder Allergenquellen relevant werden für die Patienten und damit natürlich auch die Auswahl der entsprechenden Immuntherapie schwieriger wird. Bezüglich Nahrungsmittelallergie-Diagnostik, auch hier Empfehlung bei Verdacht auf IgE-mediierte Allergie gegen Erdnuss, Haselnuss und Cashewnuss, vor allem die wichtigen schweren oder Auslöser von schweren Reaktionen, die hier getestet werden sollen. Hier ist die Evidenz sehr, sehr hoch und auch die Empfehlung stark. Und das kommt daher, weil bei der Nahrungsmittelallergie es immer noch so ist, dass nur für Erdnuss quasi eine spezifische Immuntherapie verfügbar ist und für alle anderen die Vermeidung des auslösenden Nahrungsmittels quasi die Therapie der Wahl ist. Und deswegen natürlich auch durchaus Herausforderungen auf die Patienten und auf die Familien zukommen, weil unbeabsichtigte Diätfehler immer noch sehr, sehr häufig zu finden sind, vor allem auch im häuslichen Umfeld und das natürlich auch die Lebensqualität der Patienten stark einschränkt. Das heißt, hier wirklich die Möglichkeit, gezielt zu beraten, gerade für die Allergenvermeidung ganz essentiell. Natürlich stellt sich auch die Frage, wenn man jetzt an Allergiediagnostik denkt, sind IgE-Tests überhaupt immer verfügbar? Wir haben vorher schon gehört, die Problematik teilweise auch in der Medikamentenallergietestung. Quasi nicht immer ist ein Allergietest, ein IgE-Test verfügbar. Und deswegen auch der Bedarf an anderen Möglichkeiten Allergien austesten und hier quasi schon in die funktionellere Testung, zellulärere Testung zu gehen, den basophilen Aktivierungstest, wo es verschiedenste Möglichkeiten gibt. Es gibt einerseits einmal den direkten BAT, wo man patientenspezifisch testet, wo man den Patient, den man testen möchte, benötigt. Die Probe muss frisch sein, hat natürlich damit die Limitierung. Quasi hier wird Blut gewonnen, hier werden die Basophilen herausgereinigt, die natürlich auch bewaffnet sind mit den IgE-Antikörpern und mit den entsprechenden Allergenen inkubiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, also man indirekte BAT macht, was in der Allergiediagnostik, quasi das ist nur in Studien verfügbar oder wird durchgeführt. Die Reproduzierbarkeit ist noch relativ niedrig. Es ist auch eine sehr komplexe Methode, weil hier wirklich also quasi fremde Basophile gewonnen werden, mit den IgE-Antikörpern vom Patienten sensibilisiert wird und dann die Reaktion getestet wird. Und auch noch quasi in der Entwicklung, aber durchaus großes Interesse auch von den verschiedensten Laboren, ist der Mastzellaktivierungstest, wo hier Zelllinien verwendet werden, um genau diese Testungen durchzuführen, also quasi eine Zelllinie sensibilisiert wird mit den Patientenseren. Aber hier sind wir von der Diagnostik noch weit entfernt. Und dann wird die Aktivierung quasi mit dem Allergen getestet und da gibt es verschiedene Markermoleküle, CD63 und CD203C, also quasi die an der Oberfläche exprimiert werden und die dann in einer Faxanalyse detektiert werden können. Wie schaut das Ganze aus? Die Basophilen werden herausgefiltert quasi durch das Fax. Werden inkubiert mit dem entsprechenden fraglichen Auslöser. Und dann sieht man, kann man quantifizieren, wie viele der Basophilen dann durch diese Oberflächenmoleküle nachweisbar auch aktiviert sind. Spezifität und Sensitivität, wieder für die Labormedizin ganz wichtig, durchaus hoch, gerade in der Nahrungsmittelallergie sehr hoch, weniger, wenn es um die Medikamentenallergie geht und gerade bei respiratorischen Allergien, wo das ja auch nicht so relevant ist, ist das einfach noch nicht getestet worden. Es gibt natürlich auch die entsprechenden Markermoleküle, also diese Aktivierungsmarker, auch verschiedene Sensitivitäten und Spezifitäten, die man bedenken muss, wenn man natürlich dann solche Tests etablieren möchte im Labor, ist das auch etwas, was man bedenken muss. Hier ist aber, wie bereits erwähnt, vorher die Sensitivität bedeutend geringer. Allerdings muss man sagen, in die neuesten Nahrungsmittelallergie-Diagnostik-Leitlinie hat der BAT Einzug gefunden, als quasi weiterer Schritt oder weitere Möglichkeit, die Provokation zu vermeiden, also quasi dieser Zwischenschritt zwischen Nachweis von IgE und dann die Provokation durchzuführen. Warum? Weil man hier einfach quasi diese sehr aufwendige Provokationstestung natürlich vermeiden möchte. Und ich möchte Ihnen hier quasi diesen Fall einer BAT-Allergieabklärung näher bringen. In der Alex-Abklärung, also quasi in der IgE-Diagnostik, haben sich 2S-Albumine und 7S-Globuline der Walnuss und der Pekannuss gezeigt, geringere IgE-Reaktivität gegen 2S-Albumine der Haselnuss und Erdnuss. Und es wurde dann quasi, die fragliche Reaktion war Haselnuss und Walnuss, und hier hat sich mit der BAT-Testung wirklich durch diese Aktivierung der Moleküle die Verdacht auf die Walnuss bestätigt, wohingegen das nicht nachweisbar war bei den Patienten basophilen, die mit dem Haselnussallergen sensibilisiert wurden, also quasi hier die Haselnussallergie nicht bestätigt wurde. Das heißt, hier hat man dem Patienten quasi erspart, Provokationstestungen durchzuführen, weil ja die IgE-Reaktion bei beiden positiv war. Wichtig ist auch, dass man immer wieder, das war ja auch eben eine der Fragen bei den Fallbeispielen, die ich Ihnen präsentiert habe, quasi testen sollte bei Kindern, ob die IgE oder die Reaktion noch vorhanden ist, weil sich einfach gerade im Kindesalter und gerade bei wichtigen Allergien wie Kuhmilch und Ei, hier auch eine spontane Toleranzentwicklung zu geben ist, also quasi hier wirklich auch in regelmäßigen Abständen eine Allergietestung nach einer festgestellten Allergie durchgeführt werden soll. Und wie stellt man nun sich diese Testsequenz bei Nahrungsmittelallergien vor? Immer am Anfang, steht die Anamnese. Und erst wenn man quasi nach spezifischen IgE-Analysen beziehungsweise in weiterer Folge jetzt eben auch dieser basophilen Aktivierungstestanalyse nicht sicher ist, dann erst kommt es zu den Provokationstestungen. Die Provokationstestung ist bei der Nahrungsmittelallergiediagnostik nach wie vor der Goldstandard. Damit kann man einfach wirklich eine Nahrungsmittelallergie bestätigen oder ausschließen. Man sollte eigentlich eine offene Provokation machen, nur in Studien oder bei wirklich einem fraglichen Ergebnis dann auch quasi die geblindete Reaktion. Und das bringt mich zum letzten Fall, den ich Ihnen noch präsentieren möchte, weil man hier einfach so deutlich sieht, wie wichtig eigentlich diese, gerade bei Kindern, diese orale Food Challenge ist. Das war ein Patient aus der Klinik von Primar Eiwecker, der multiple Nahrungsmittelallergien gehabt hat mit schweren systemischen Reaktionen. Und dann wurde eben quasi die molekulare Diagnostik durchgeführt. Man sieht schon hier, also quasi diese typischen Markermoleküle, Sie haben ja jetzt den ganzen Abend mit mir gelernt, quasi die wichtigen Moleküle, die für eine schwere allergische Reaktion gegen Erdnuss relevant sind, aber auch, man hat das Ganze in Soja gefunden, man hat auch Reaktivitäten gegen Sonnenblumen und Sesam gefunden. Und bei solchen Reaktionen ist es dann schon auch wichtig zu überlegen, quasi das sind Extrakte, wogegen hier reagiert wurde, die 2S-Albumine wurden gar nicht erkannt und damit natürlich die Relevanz. Und siehe da, im oralen Food Challenge haben sich wirklich hier Sonnenblumenkerne, Sesam und auch Soja als nicht relevant gezeigt in der Diagnostik. Die nächste Testungen, man sieht hier wirklich die vielen Reaktivitäten gegen die verschiedensten Nüsse. Da hat man natürlich dann auch quasi basierend auf Wahrscheinlichkeiten herausgefischt die Mandel, weil einfach hier häufig dann auch eine Toleranz zu finden ist in der oralen Provokation und auch wirklich bei diesen Patienten, bei diesem kleinen Patient, die Mandel quasi die Provokation durchgegangen ist und quasi mein Kind auch raten konnte, dass Mandeln konserviert werden können. Und jetzt quasi die große Herausforderung, auch die Kuhmilchallergie, die erkannt wurde, also quasi wichtige Allergene, die hier erkannt worden sind, die auch mit schweren Reaktionen zu finden sind. Aber man weiß aus der Erfahrung, dass gerade hitzeveränderte Eier und Milch oft von den Kindern toleriert werden und auch hier die Möglichkeit, quasi wichtige Nahrungsmittel in die Nahrung einzuführen, was man aber von der molekularen Diagnostik niemals sagen könnte und hier einfach das orale Food Challenge für die Betreuung des Kindes, für die Ernährung des Kindes ganz entscheidend, weil man hier sagen kann, gebackene Milch bzw. gebackene Ei, also quasi erhitzte und wirklich durcherhitzte Nahrungsmittel sind verträglich. Und zu guter Letzt noch die verschiedensten Reaktionen auf Getreide, wo quasi hier von Hafer über Quinoa, über Gerste, Roggen und Weizen, Dinkel alles erkannt wurde, wo man natürlich auch überlegen muss, was würde man diesem Kind dann überhaupt noch zu essen geben. Und hier auch wieder in der oralen Food Challenge Hafer, Weizen und Getreide nachgewiesen wurde, dass das durchaus auch vertragen wurde. Also quasi hier diese Reaktion, diese Sensibilisierung klinisch nicht relevant. Das heißt, es gibt natürlich Reaktionen, die für das Kind relevant sind, die auch verantwortlich sind für diese schweren systemischen Reaktionen, aber man hat durchaus auch durch die orale Food Challenge, die durchgeführt wurden, wichtige Nahrungsmittel ausschließen können, um einfach die Ernährung des Kindes zu ermöglichen und im Endeffekt haben sich dann die Familie mit der Klinik entschlossen, eine Erdnuss-orale Immuntherapie durchzuführen. Das heißt, die Testsequenz bei der Nahrungsmittelallergie ist hier eindeutig quasi die Anamnese, Hauttestungen, spezifische IgE, dann denkt man an die Komponenten. Neu ist jetzt eben, dass man eine funktionelle Diagnostik auch durchführen kann, bevor man die Provokation macht, aber quasi die Provokation als letztendliche Aussagekraft immer noch relevant ist und gegeben ist. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit noch verfügbar ist. Ich hoffe, es ist noch Zeit verfügbar und ich hoffe, Sie haben auch viele Fragen und ich hoffe auch, dass Sie viel Interessantes mitgenommen haben aus dem Vortrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank durch diese Reise durch die gesamte Welt der Allergie und der Allergietestung und dann auch der Klinik. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Sonst fange ich mit zwei Publikum. Bitte.
Also vielen Dank. Ja, als Kindarzt habe ich oft das Problem, jetzt mal ganz basal, Eltern den Unterschied zwischen Allergie und Sensibilisierung zu erklären. Wie machen Sie das?
Ja, das ist ganz was Wichtiges, indem ich mir viel Zeit nehmen. Ja, ich tue mir leichter, weil ich als Privatärztin niedergelassen tätig bin und mir da einfach auch diese Zeit nehmen kann. Ich versuche den Patienten zu erklären, dass, wie eingangs erwähnt, wie hoffentlich auch aus meinem Vortrag herausgekommen, die IgE-Sensibilisierung nicht gleich eine Allergie ist. Ja, und ich mir dann schon auch herausnehme zu sagen, dann muss man halt Provokationen durchführen. Gerade in der Pädiatrie, finde ich, ist die Provokation etwas ganz Wichtiges. Deswegen habe ich auch noch zum Schluss mir diese quasi den Fall von meinem Kollegen gestohlen, weil ich einfach denke, dass man hier wirklich schön sieht, man ermöglicht ja quasi eine Ernährung. Ja? Und man sieht auch, dass quasi nicht jede IgE-Sensibilisierung Relevanz hat. Und man nimmt mit den Provokationen schon auch den Eltern die Angst, dass es zu einer Reaktion kommt. Weil Sie erleben das ja. Sie sind ja auch oft dabei. Oder sind eigentlich immer dabei. Ja. Also quasi, das ist etwas Wichtiges, aber man muss viel, viel erklären. Gar keine Frage.
Nachdem Sie ja das immer wieder bei Kindern häufiger auch kontrollieren, die Sensibilisierung ist das eine.
Muss ihm es geben. Entschuldigen Sie, würden Sie die Frage nochmal wiederholen? Danke.
Und zwar, Sie testen Kinder regelmäßig und auf der einen Seite ist die Provokation ein ganz ein wichtiger Verlaufsinstrumentarium. Jetzt, wenn eine Sensibilisierung vorliegt, die aber keine Relevanz hat, wie häufig sehen Sie, dass die dann später doch eine Relevanz bekommt?
Wenn
jemand sehr sensibilisiert ist, aber noch nicht reagiert darauf.
Ja, das ist schwierig. Also quasi, da muss man jetzt natürlich auch die Nahrungsmittelallergie oftmals unterscheiden und quasi die inhalative Allergie. Also quasi, dass die inhalative Allergie weiterschreitet, ich glaube, das braucht man gar nicht diskutieren. Das ist leider im atopischen Marsch quasi oft oder sehr häufig der Fall. In der Nahrungsmittelallergie ist es so, dass ich dann oft dem Patienten sage, bitte essen Sie das Nahrungsmittel weiter. Es ist bis jetzt nichts passiert, bitte essen Sie das weiter. Sie nehmen damit mehr oder weniger die Therapie vorweg. Ja? Weil quasi durch diese Exposition, durch diese kontinuierliche Exposition, quasi es dann, damit eben dann nicht diese klinische Relevanz entsteht. Und auch das wird oft auch angenommen, wenn man es versucht zu erklären, weil ich sage dann halt quasi jetzt, Erdnuss, kann man das machen, gibt es eine orale Immuntherapie und das, was man macht, man nimmt immer jeden Tag quasi das Allergen zu sich. Wenn es natürlich dann zu einer Vermeidung kommt, ja, in seltenen Fällen muss ich sagen, kann es dann eben auch zu einer Allergieentwicklung kommen.
Ja, danke für Ihren Vortrag, Frau Professor. Schon, ich habe eine Frage, gibt es einen Patienten, einmal hat Allergie und der habe schon gegeben von ihm Antihistaminik-Tablette und auch hat Allergie. Noch einmal für starke Allergie.
Also quasi unter Antihistaminika bedeutet, quasi trotzdem eine allergische Reaktion. Ja, kann durchaus auch passieren, ja, quasi weil die Antihistaminika nicht komplette Allergien, also quasi Therapie gerade bei schweren allergischen Reaktionen ist. Quasi es ist ja nur eine Symptombekämpfung. Ja, also quasi, das heißt, natürlich, es geht um die Dosierung des Antihistaminikums, es geht um welches Antihistaminikum man auch auswählt, also quasi es gibt stärkere, es gibt weniger starke Antihistaminika und man muss dann auch überlegen, ist die Therapie ausreichend, ja? Braucht man zusätzliche Therapien, ja? Vermeidung, also quasi ist es möglich, das Allergen zu vermeiden? Ja, nein, das ist auch immer wichtig, also quasi gerade in der Allergie wäre das Erste oder das Wünschenswerteste, das Allergen, die Exposition zu vermeiden. Auch das ist etwas, das habe ich vielleicht noch zu wenig quasi mitgegeben, nicht nur in der Nahrungsmittelallergie ist das wichtig, auch in der Hausstaubmilbenallergie ist quasi die Vermeidung, das Encasing, das ein ganz wichtiger Faktor. Und sonst muss man natürlich auch dran denken, auch welche Reaktion liegt vor? Welche Medikamente wären dann noch notwendig?
Die Patientin hat genommen, kommt vom Hautallergie und ich habe schon gegeben von ihm eine Tablette Antihistaminik und noch einmal verstärkt. Das ist
also
verstärkt Allergie.
Dass das Antihistaminikum die Allergie verstärkt?
Ja, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, warum ist das?
Also, da muss
mit
ich sagen,
das ist mit relativ... Cortison, oder?
Ja, nein, das ist, muss ich sagen, selten. Ja, also quasi, das wundert mich jetzt. Und es ist natürlich schwierig, da dann, ohne den Fall näher zu kennen, auch quasi therapeutische Ratschläge zu geben. Ja. Gerade bei atopischen Erkrankungen vielleicht auf der Haut, ja, muss man natürlich auch sagen, ist das wirklich mit einer Allergie assoziiert? Ja, ja. Auch das ist relevant, gerade Neurodermitis, quasi ist wirklich da das Allergen der Auslöser. Also da gibt es viele Dinge, die man überlegen muss. Ja.
Okay, schon eine kurze Frage noch. Was bedeutet resistente Allergie? Was bedeutet dieser Wort?
Sie meinen, also quasi...
Allergieresist.
Resistente Allergen, das glaube ich, das habe ich immer wieder in meinem Vortrag gebracht. Also quasi, das war eben so das stabile Allergen, das gegenüber der Hitze stabil war, gegenüber der Verdauung stabil war. Ich glaube, auf das spielen Sie jetzt an. Genau.
Ich habe noch drei Fragen aus dem Chat. Ein Kollege hat Schwierigkeiten mit den Allergiegraden. Also ja. Da gibt es einen Patienten, der hat einen Bienenstich. Laut eigenen Angaben war er mehr oder weniger kollapsig, keine Einweisung ins Spital. Oder es ist ausgeblieben, je nachdem. Und dann ist die Frage, ist das bereits eine kardiovaskuläre Reaktion auf den Bienenstich? Weil dann bräuchte er eine Immuntherapie. Also, oder ist das einfach die klassische Hysterie? Also ich bin auch hysterisch, wenn mich eine Biene sticht, muss ich dazu sagen. Wie geht man da weiter vor? IgE ist natürlich grenzwertig positiv, also ist leicht erhöht.
Da muss man sagen, bei der Biene-Wespe-Allergiediagnostik endet es nicht mit dem IgE-Nachweis. Wenn man hier wirklich quasi vermutet, dass es hier wirklich eine systemische Reaktion ist, muss weiter getestet werden, muss Hauttestungen durchgeführt werden. Das ist ja verfügbar. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, muss man hier wirklich in spezialisierte Zentren gehen, die diese Testungen auch durchführen.
Okay. Wunderbar, dann gibt es eine andere Frage von einem Kollegen. Konjunktivales Angioödem bei Kindern, was ist da das häufigste Allergen?
Puh, da bin ich leider... Wer hat vorher gesagt, der ist Kinderarzt? Darf ich die Frage weitergeben?
Okay. Gut.
Tut mir leid.
Und dann gibt es eine Frage, Gräserallergie, Prick und Rast positiv und es sind nur kutane Beschwerden. Mhm. Ist da trotzdem eine Immuntherapie empfehlenswert?
Man muss immer gerade bei der Immuntherapie durchaus auch überlegen, was verhindert man. Ja? Also quasi jetzt hat man einen Patienten, der vielleicht noch relativ leicht reagiert, der noch nicht so schwer reagiert. Und das ist ja auch ein Ziel der Immuntherapie, schwere Reaktionen, quasi diese Fortschreiten des allergischen Marsches zu verhindern. Also ich persönlich bin ein Freund der frühen Immuntherapie, natürlich nur bei allergischen Beschwerden, natürlich nur bei entsprechender Sensibilisierung. Aber ich bin durchaus ein Freund einer relativ frühen Sensibilisierung, wenn zum Beispiel eben nur Rhinokonjunktivitis quasi relevant ist. Ja?
Ja, auch bei relativ moderaten Beschwerden.
Auch bei relativ moderaten Beschwerden, weil man einfach das Fortschreiten damit auch gut verhindern kann.
Das ist ein spannender Ansatz, muss ich sagen. Gibt es, ja.
Ja, danke Eva für diesen sehr umfassenden, klaren Vortrag, der uns allen, glaube ich, sehr klar gezeigt hat, welche Möglichkeiten uns die molekulare Allergiediagnostik bietet. Gleichzeitig zeigt sie uns aber auch unsere Limitationen, das ist angesprochen. Ich möchte anschließen an die Fragen von unserem Kinderarzt. Mhm. Natürlich die Methodik des basophilen Aktivierungstests ist eine geniale und hat sich ja in vielen Teilbereichen sehr gut bewährt im Laufe der Jahre. Man muss aber wahrheitshalber dazu sagen, das ist eine sehr spezialisierte Technologie, die nur ganz, ganz wenigen Instituten vorbehalten ist. Also man kann das nicht flächendeckend einsetzen. Man könnte es vielleicht schon, aber dann müsste es auch refundiert werden. Und das ist nicht der Fall. Mhm. Das Gleiche gilt auch für die Provokationen. Mhm. Wenn wir wirklich alle Kinder zur Provokation schicken würden, wo das indiziert ist, das System würde sofort zusammenbrechen. Mhm. Also das ist nicht umsetzbar. Für Erwachsene gibt es leider gar nicht oder so gut wie gar nicht, sehr limitiert. Und wenn wir jetzt molekulare Diagnostik machen, noch dazu mit Chip-Technologie, dann sehen wir natürlich sehr viele Sensibilisierungen, nach deren Sinn wir und nach deren Bedeutung wir fragen. Und daher ist meine provokante Frage, aber die durchaus ernst gemeint ist, ist manchmal weniger, vielleicht mehr. Ich denke mir das oft, wir machen bei Kindern mit komplexen Fragestellungen dann eine Chip-Diagnostik und sehen so viele Dinge, die wir gar nicht wissen wollen. Und oft wäre es vielleicht besser, wir würden uns auf das fokussieren, wo zum Beispiel die eingehende Anamnese hinweist. Mhm. Ist hier eine Haselnussallergie, ja oder nein? Und nur das wollen wir beantworten und nicht gleich die ganze Büchse der Pandora öffnen. Ja? Ja. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, lieber Wolfgang, ausgezeichnete Frage, natürlich der Experte, der hier spricht. Ja, gar keine Frage. Das Thema war also quasi die moderne Allergiediagnostik, aber auch hier wieder die Einschränkungen. Wir müssen uns immer auf quasi die Basis zurückziehen und die Basis jeder Allergiediagnostik, und ich hoffe, ich habe das eingangs besonders deutlich erwähnt, ist die eingehende Diagnostik, für die man oftmals viel Zeit braucht, die im Kassensystem auch wieder nicht refundiert wird. Ja, also quasi das ist leider etwas, quasi gerade dieses Gespräch mit dem Patienten, das dann viel auch wegnimmt, ja, weil quasi wir wissen, es gibt IgE-Sensibilisierungen, die keinerlei Relevanz haben, die für die Patienten dann oft auch quasi verwirrend sind, wenn man es dann nachweisen kann, ja, kann ich das dann jetzt essen? Und deswegen mache ich ganz gerne, bevor ich die Diagnostik mache, lasse die Patienten ganz gerne oft auch ein Beschwerdetagebuch oder ein Ernährungstagebuch gerade bei der Nahrungsmittelallergiediagnostik führen, weil man dann schon besser auch nachweisen kann, was wurde denn jetzt wirklich gegessen, weil oftmals in der Anamnese das gar nicht so gut rauskommt, ja, und die Patienten das oft auch gar nicht so gut berichten können. Und es stimmt natürlich, dass quasi wir das System kippen würden, wenn wir alle zur Provokation schicken, die wir gerne provozieren würden. Ich denke mal, aber in spezialisierten, relevanten Fragestellungen ist trotzdem die Provokation etwas, an das wir denken müssen, gerade in der Pädiatrie. Und Gott sei Dank gibt es auch wieder größere Zentren, die auch wieder viele Provokationen durchführen. Und ich glaube, quasi das muss man einfach auch an die Pädiater weiterleiten. Wir brauchen quasi diese, das kann man ja nur im Spital machen, wir brauchen diese Zentren, die auf die Allergologie spezialisiert sind, die dann eben auch diese Abklärungen machen können.
Darf ich ganz kurz? Meines Wissens, vielleicht ist das falsch, aber meines Wissens ist es so, dass zum Beispiel am AKH in Wien zwar Nahrungsmittelprovokationen durchgeführt werden, aber es gibt dafür eigentlich keinen offiziellen Etat dafür, sondern es wird immer sozusagen über Seitenwege finanziert. Ja, also das müsste man dann natürlich besser aufstellen.
Sowas. Also quasi auch hier wieder, da kann ich mich nur dem ersten Vortrag anschließen, quasi diese Refundierung, also quasi gerade in der Allergiediagnostik, ja, das, was dann im Endeffekt bezahlt wird, was dann im Endeffekt quasi auch abrechenbar ist, auch fürs Spital, weil im Endeffekt muss ja quasi auch das Wissenschaft oder das Wirtschaftliche funktionieren. Ja. Da muss sicher noch viel getan werden, da muss man auch dafür kämpfen, ja? Also quasi, dass hier andere Testmöglichkeiten verfügbar sind. Und natürlich, ich habe hier quasi jetzt natürlich nur quasi die Chip-Diagnostik auch präsentiert, aber oftmals reicht es, einzelne Markermoleküle zu testen oder einzelne Extrakte zu testen. Das reicht absolut in der Betreuung aus. Es ist quasi für spezielle Anwendungen sicher auch vorbehalten. Man muss das nicht flächendeckend über alle Patienten ausrollen. Das ist auch etwas Wichtiges, was ich hier noch quasi mitgeben möchte.
Ja. Ja, vielen Dank. Das ist ein tolles Schlusswort, dass man auch ab und zu mit den Patienten reden sollte und man auch in vielen Fällen, sozusagen in weniger komplexen Fällen, die gibt es ja Gott sei Dank auch, dass man da auch sozusagen auch mit der unter Anführungszeichen Kassendiagnostik auskommt, die ja doch etwas limitiert ist.
Wunderbar.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für den tollen Vortrag. Und ich darf zur Food Challenge überleiten. Es gibt draußen noch eine Kleinigkeit zum Essen. Also die online dabei sind, verpassen das Buffet. Und die hier sind, wünsche ich einen angenehmen Provokationstest. Dankeschön.